Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Epheserbrief im 3. Kapitel. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch leide, die für euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreift, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, auch die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dies Wort an unseren Herzen. Ihr Lieben, erinnert ihr euch noch an die Tage, wo ihr mühsam den Stift übers Papier geführt habt und gelernt habt, die Buchstaben zu schreiben? Wir werden gerade wieder daran erinnert, wie das mal gewesen sein könnte, oder die Erinnerungen sind blass, aber kommen jetzt wieder, weil unsere Kinder gerade mühsam in den Feldern von den Arbeitsblättern die Buchstaben ausfüllen, genau nach Pfeilrichtung, so muss das geschrieben werden. Ja, das haben wir lange hinter uns gelassen, denke ich mir, die meisten von uns. Wir schreiben nicht mehr ganz genau so, wie die Lehrerin oder der Lehrer das damals gesagt hat. Wir halten den Stift vielleicht auch ein bisschen anders und die Schrift ist seither viel flüssiger geworden. Vielleicht nicht unbedingt lesbarer, zumindest in meinem Fall. Und wir sind inzwischen froh, dass wir Tasten drücken können und auf die Art und Weise schneller schreiben können. Man macht einfach Fortschritte. Man lernt Dinge, ist irgendwann Anfänger, aber irgendwann muss es vorangehen. Da will man Fortschritte machen und will nicht bei dem Anfänger stehen bleiben. Oder man will nicht stehen bleiben bei dem A in der Heckscheibe. Es muss ja mal vorangehen. So ist es im Leben. Wie ist das? Kann man das auch auf das Leben der Christen übertragen? Kann man das auch sagen? Es gibt Anfängerchristen, aber wir müssen Fortschritte machen. Wir müssen vorankommen. Die Bewegungen müssen flüssiger werden, die Schrift muss routinemäßig werden. Also das Leben als Christ muss vorankommen. Wir müssen oder sollen oder dürfen Schritte tun vom Anfänger zum fortgeschrittenen Christen. In unserem Gotteswort klingt es ja mal so. Der Apostel Paulus betet ein Gebet für fortgeschrittene Christen oder um den Fortschritt im Glauben. Er bittet: Derhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist in dem inwendigen Menschen und so weiter, damit ihr begreift und damit ihr erfüllt werdet. Ja, tatsächlich, das ist ein Gebet um Fortschritt im Christenleben. Aber wenn wir uns das anschauen, da müssen wir uns vielleicht mal zuerst daran erinnern lassen, wie Fortschritt im Christenleben nicht aussieht. Denn das ist ja immer das Überraschende, wenn wir Gottes Wort lesen und hören, dass Gottes Wort uns immer mal so etwas ganz anderes zeigt, als unser natürliches Denken das tun würde. Unser natürliches Denken würde sagen, na gut, Fortschritt im Christenleben, da musst du halt üben. Da musst du halt dein Christenleben gebrauchen. Da musst du dich anstrengen, dass du weiterkommst im Leben als Christ. Unser natürliches Denken würde die Parallele ziehen. Das ist halt wie beim Sport. Wenn du nicht ständig trainierst, dann werden die Muskeln wieder abgebaut und die Beweglichkeit und Gelenkigkeit lässt nach. Dann wird nichts mehr. Du musst dranbleiben am Ball. Wie ist das? Kann man das so übertragen in das Leben als Christ? Ihr merkt schon, da kommt ganz schnell dieser Leistungsgedanke rein. Du musst irgendwas tun. Und dann, wenn man diesem Gedanken Raum lässt, dann gehört zum Fortschritt im Christenglauben natürlich die Ermahnung von der Kanzel. Du musst, du musst, du musst und sollst. Und dann vielleicht auch im einzelnen Gespräch. Und dann fangen Leute an, sich vor dem Bibellesen zu drücken, weil sie sagen, naja, da kriege ich ja doch immer ständig wieder diese Ermahnung. Oder ich habe es von Leuten gehört, die gesagt haben, naja, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich weiß ja Bescheid. Ich muss ja nicht ständig wieder ermahnt werden. Ist es so im Christenleben, dass der Fortschritt im Glauben ein mühsamer Weg ist, wo wir uns anstrengen müssen, vom Anfänger zum Profi-Christen, wo wir vielleicht Taten abrechnen müssen, was wir alles tun müssen oder vielleicht sogar ein Dienstbuch führen. Das wäre alles mit viel Enttäuschung verbunden. Wer hätte es dann schon geschafft, ein fortgeschrittener Christ zu sein? Merkt ihr, das würde uns so führen zu den Pharisäern, die sich dann hinstellen konnten und sagen, ja, das habe ich alles getan von meiner Jugend auf. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ich will jetzt die Aufbaulektionen haben. Oder vielleicht so den Pietisten, da gibt es ja auch so diese Gedanken, wie viel habe ich schon geschafft? Und reicht es mir denn inzwischen in den Himmel? Wir merken, das sind alles Irrwege. Und da gibt es noch mehr über den Fortschritt im Glauben. Wenn wir zu den Pfingstern schauen, die sagen, ja, dann musst du mehr beten, dass Gottes Geist mit der Geistestaufe über dich kommt und du dann in Zungen redest und Kranke heilen kannst, dass die Geistesgaben in ganzer Fülle auf dich kommen. Erst dann bist du ein fortgeschrittener Christ oder überhaupt erst ein Christ? Oder andere sagen, ja, dein Fortschritt im Christsein zeigt sich eben, dass Gott dich segnet, dein Wohlstand, dass du in Benz vor der Tür stehen hast und dass du angesehen bist und alles glatt geht in deinem Leben. Stimmt das? Ist das ein Fortschritt im Christenglauben? Diese Perikope ist dann so ein bisschen abgeschnitten und da ist noch ein Teil von dem vorhergehenden Absatz mit reingenommen, wo Paulus sagt, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen meiner Bedrängnisse, die ich für euch leide, die für euch eine Ehre sind. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Worte schreibt. Der große Missionar, war der erfolgreich? Ja, eingesetzt haben sie ihn. Er wird verfolgt, er wird geschlagen wegen seinem Glauben. Hat er noch keine Fortschritte gemacht? Ihr merkt schon, ein fortgeschrittener Christ, der sollte nicht drauf schauen, was wir tun, was wir tun können, sondern in diesem Gebet, das wir heute betrachten wollen, das der Apostel Paulus betet, da schaut er wieder voll und ganz auf das, was Gott tut. Was Gott tut in unserem Leben. Und er bittet, dass Gott mehr tut. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Der Fortschritt in unserem Glauben, der passiert dort, wo Gott in unserem Leben eingreift und wo er wirksam wird. Dieses Gebet im dritten Kapitel des Epheserbriefes ist sozusagen das zweite Gebet, was er betet. Er betet zuerst einmal im ersten Kapitel darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie herrlich, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für die Heiligen und so weiter. Da hat der Apostel Paulus schon mal für die Gemeinde gebetet und hat darum gebetet, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie die Größe Gottes überhaupt erkennen und sehen. Ja, wer zum Glauben kommt, erkennt, wie groß Gott ist, der bekommt diese sehenden Augen des Herzens. Und so ein Anfängerchrist ist ein Christ. Ein Anfänger im Autofahren, der kommt auch am Ziel an. Und wenn wir Anfänger sind im Glauben, wir bleiben so das ganze Leben lang, dann erlöst uns Gott und wir sind Gottes Kinder und eingeladen an die himmlische Festtafel. Aber dann betet der Apostel Paulus eben im zweiten Teil sozusagen des Epheserbriefes noch ein Gebet. Was erstmal ganz ähnlich klingt, aber es hat eben dann einen anderen Ton. Gott gebe euch Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist. Man könnte es vielleicht so vergleichen, Jesus ist da. Wir erkennen seine Herrlichkeit, aber das ist noch so ein bisschen wie, du hast ein Auto in der Garage stehen, hast die Bedienungsanleitung für das Auto irgendwo auf dem Regal stehen und du hast auch die Fahrerlaubnis, aber das Auto steht eben dort. Und jetzt in diesem Gebet, im dritten Kapitel, geht es darum, den Motor anzulaufen. Jetzt betet der Apostel Paulus, du gehst los. All das, was Gott dir bietet, diese erstaunlichen Reichtümer, dass die in unserem Leben nun auch Platz finden, dass sie in unserem Leben groß werden. Wenn wir es mit Training vergleichen wollen, dann müssen wir fragen, wer ist hier der Training bei diesem Fortschritt im Glauben? Zuerst würde man denken, vielleicht der Apostel Paulus. Aber er betet ja nur darum, dass Gottes Geist uns stark macht im Glauben. Der Trainer ist Gottes Geist. Der kommt in unser Herz. Der verändert uns. Der gibt uns den Glauben. Der macht uns stark im Glauben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch den Geist. Gottes Geist macht all das, wo wir vielleicht manchmal denken, wir müssen uns jetzt anstrengen. Nein, Gottes Geist kommt und verändert unser Herz. Ja, nicht so, dass wir dann in Zungen reden können, sondern ja, dass Gott stark wird in unserem Herzen. Und es geht gleich weiter, durch seinen Geist stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Da wird gleich noch ein Missverständnis ausgeräumt. Es geht nicht um den äußeren Menschen, sondern um den inwendigen Menschen. An anderer Stelle, da bittet der Apostel Paulus und erzählt und er redet davon, darum im zweiten Korintherbrief, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Der äußere Mensch verfällt, der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Also ich stehe hier heute vor euch in der schlechtesten Verfassung jemals. Rein äußerlich. Weil mein äußerer Mensch verfällt. Also so alt wie ich heute bin, war ich noch nie bei euch gewesen. Man sieht es hoffentlich noch nicht so sehr. Aber ja, das ist Fakt. Der äußere Mensch verfällt weiter. An dem äußeren Mensch wird man Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Kaum sehen. Aber am inneren Mensch, der wird immer stärker. Den verändert Gottes Geist. Und das ist sowas ganz anderes, als unser Denken in unserer Zeit so geprägt wird. Habt ihr schon mal ein Kaufhaus gesehen, wo es Güter gab für den inneren Menschen? Es geht alles um den äußeren Menschen, natürlich. Um den inneren Menschen, naja, vielleicht das eine Regal mit Esoterikbüchern in der Buchabteilung. Aber es geht nicht nur um den inneren Menschen in unserer Zeit. Es ist alles äußerlich. Die Schminke und die Schönheitsoperation und das, was man darstellt und wie man sich anzieht. Der innere Mensch, ist eigentlich ganz und gar vergessen. Aber darum geht es hier in diesem Gebet, dass wir wachsen und zunehmen nach dem inneren Menschen. Dass Christus in unseren Herzen wohnt. Gott gebe euch also diese Kraft, stark zu werden durch seinen Geist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist das, was passiert. Wenn Gott uns stark macht durch seinen Geist, dass Jesus Wohnung nimmt in unseren Herzen. Und da steht ein Wort im Griechischen, was nicht nur einfach wohnen heißt, sondern also katoikeo, was sehr wohnen heißt, also verstärkt zu Hause sein. Also ich kann ja mal in eurer Wohnung da sein heute und treffe die Leute, die auch noch hier da sind, aber ich bin hier nicht zu Hause. Ich stelle meine Bücher nicht auf euer Bücherregal und ich hänge meine Bilder nicht an eurer Wand und meine Strümpfe wandern hier auch nicht in die Wäsche. Und das ist das, so dieser Unterschied, den der Apostel Paulus hier anspricht und sagt, gut, wenn du zum Glauben kommst, dann kennst du Jesus und glaubst an ihn und vertraust auf ihn und bist Gottes Kind. Aber was dann passiert in einem Leben als Christ ist, dass Jesus immer mehr zu Hause wird. Dass er also nicht nur da ist, sondern dass er zu Hause wird und in deinem Herzen und dass er das Herz verändert. Dass er dann sozusagen auch Bilder aufhängt in deiner Wohnung, in deinem Herzen, dass er die Ziele und die Schlagworte, die Slogan bestimmt, was dein Denken prägt, da können wir Fortschritte machen. Gottes Geist wirkt an unserem Herzen, dass immer mehr Platz wird, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Du sagst vielleicht, ja gut, Jesus, das ist schön, dass er in meinem Herzen wohnen darf, das ist sogar großartig, dass es diese Gnade gibt, dass Gott in meinem Herzen wohnt. Aber naja, was ich auf Arbeit tue, da muss ich Jesus nicht drum kümmern. Oder vielleicht andersrum. Jesus kann immer da sein, aber was ich dann am Wochenende tue und mit meiner Freizeit, das ist ja schon doch noch meine Privatsache. Wenn wir darum beten, dass wir stark werden im Glauben, da bitten wir darum, dass Jesus nicht nur da ist in unserem Herzen, sondern dass er in unserem Herzen wohnt. Und dass er Zimmer für Zimmer für ihn zugänglich wird. Auch dort, wo es stinkt, dass er kommen darf und das dort verändern darf. Dass er ja eben wohnen kann, da sein kann in unserem Herzen. Wenn jemand richtig zu Hause ist in deiner Wohnung, dann verändert er die Dinge. Das ist dieses großartige Geschenk, was Gottes Geist bewirkt, wenn wir stark werden im Glauben, wenn wir vorankommen, dass Jesus immer mehr zu Hause ist in unserem Herzen. Und dass wir dann, so geht es weiter, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Zwei Bilder. Zwei Vergleiche, eingewurzelt sein in eine Pflanze, wächst sie gut wie der Boden, in dem sie wächst. Ich glaube, die besten Rosen, wird nichts draus, wenn sie im Wüstensand stehen. Es kommt darauf an, dass eine Pflanze Wurzeln hat, in einem guten Boden, dass ihr in der Liebe eingewurzelt seid. Und das andere Bild ist das von dem Fundament. Wo ist das Haus deines Lebens gegründet? Auf Sand oder auf Felsen? Dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann kriegt der Baum unseres Lebens immer festeren Grund in der Liebe. Oder das Haus unseres Lebens wird immer mehr gegründet. Ja, nun steht ja einfach da in der Liebe. Und wenn wir es so richtig gesetzlich nehmen wollen, dann heißt es natürlich in den Liebestaten, die wir tun. Nein, dass Christus mit seiner Liebe in deinem Herzen wohnt. Mit dieser Liebe, die ihn veranlasst hat, Mensch zu werden. die himmlische Herrlichkeit zu verlassen, das Elend und die Not dieser Welt an sich zu nehmen, unser Fleisch und Blut anzunehmen, diese Liebe, die ihn veranlasst hat, klein zu werden, gering. Und je größer er geworden ist, körperlich, desto verachteter ist er geworden, weil er den Leuten eben gesagt hat, ihr seid wie getünchte Wände, innen drin ist doch alles Alter und Fäulnis, weil er Gottes Reich gepredigt hat. Diese Liebe, dass er sich das auf sich genommen hatte, hätte er es nötig gehabt. Ja, er hat es nötig, weil es des Vaters Wille war, weil er es tun wollte für unsere Erlösung. Diese Liebe, in der will uns der Heilige Geist einwurzeln. Auf diese Liebe will er unser Haus bauen. Auf diese Liebe, die sich nicht so schade war, sich binden zu lassen, sich schlagen zu lassen, sich verhöhnen und verlästern zu lassen. Diese Liebe, die uns so sehr geliebt hat, dass er auf Golgatha nicht ein Machtwort gesprochen hat und die Soldaten alle tot umgefallen wären oder kraftlos und er damit davongelaufen wäre, sondern diese Liebe, die seine Allmacht gebunden hat, sodass man ihn sogar ans Kreuz schlagen konnte. Dass er mit seinem Blut uns reingewaschen hat, alle unsere Schuld weggenommen hat. An seinem Leib auf das Holz getragen hat er unsere Sünden, sodass was blutrot ist, ist doch schneeweiß werden kann. Wenn Christus in unserem Herzen wohnt, dann passieren diese zwei Sachen. In diese Liebe sind wir eingewurzelt und die Wurzeln können immer weiter wachsen, fester werden in der Liebe von Jesus. Und gegründet, dass unser Leben einen festen Boden bekommt. Dass wir gegründet sind auf dieser unendlichen Liebe. Damit ihr mit allen Heiligen begreift, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft. Das ist dann das Nächste, was passiert, wenn sozusagen der Motor gestartet wird. Das Leben als Christ beginnt und läuft. Jesus wohnt in unserem Herzen, er wird da immer mehr zu Hause. Und der Apostel Paulus bittet und betet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, die Dimension, die Breite, die Höhe, die Tiefe von Gottes Liebe, die aber eigentlich doch unbegreifbar bleibt, die alle Erkenntnis übertrifft. Der Jazz-Trompeter Louis Armstrong soll mal gefragt worden sein von jemandem, der keine Ahnung hatte von Jazz, er möge ihm doch mal erklären, was Jazz ist. Und da soll er dann gesagt haben, man, if you got to explain it, you ain't got it. Wenn ich dir das erklären muss, dann hast du es nicht verstanden. Und wirst es wahrscheinlich auch nie verstehen. Ja, so ist das mit der Liebe Gottes. Klar, man kann einen Lehrsatz darüber schreiben, dass Jesus uns so geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Aber das Begreifen kann man es erklären. Diese Liebe, die übertrifft alle Erkenntnis. Und doch bittet der Apostel Paulus, dass wir mit allen Heiligen diese Dimension der göttlichen Liebe begreifen lernen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir die Breite und die Länge und die Tiefe umfassen können, diese unendlichen Ausmaße der Liebe Christi. Sie reicht so breit, wie der Horizont ist, sich ausdehnt nach beiden Seiten. Einer hat mal versucht, das mit dem Kreuz zu vergleichen, das seine Balken zur Seite streckt. Und weiß, so breit ist die Liebe Gottes. So weit du gehen kannst, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Damit wir es begreifen können. Die Länge, die länger ist als alle Wege, die bisher gegangen sind auf dieser Erde. Die Tiefe. Und werden wir dort wo das Meer am tiefsten ist. Oder wie es im 139. Psalm heißt, und nämlich Flügel der Morgenröte und flöge mit Lichtgeschwindigkeit in die fernsten Gestade. So würde Gott doch da sein. Und seine Hand würde uns halten. Seine Liebe wäre da. Können wir es begreifen? Können wir es verstehen? Können wir es jemandem erklären? Das ist ein Wachstum im Glauben, dass wir immer mehr davon merken. Ja, Jesus liebt mich, auch mich, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde, mit meinem Versagen. Ja, er liebt mich. Er hat auch das alles ans Kreuz getragen. Er hat mich schon vollkommen gemacht vor Gottes Augen. Kannst du es begreifen? Louis Armstrong wollte Jazz nicht erklären und diese Liebe kann man wohl auch nicht erklären. Wir können sie nur Stück für Stück weiter drin wachsen, die Wurzeln weiter drin reinschlagen. Das Haus unseres Lebens will Gottes Geist auf diese Liebe bauen, dass sie unser Leben ganz durchdringt, dass Jesus in unserem Herzen zu Hause ist. Ja, und natürlich können wir dann auch davon reden, dass diese Liebe nach außen dringt, dass aus der erfahrenen Liebe eine gelebte Liebe wird. So die Dimensionen dieser Liebe auch begreifen lernen, naja, dass wir auch ein Stück weit in diese Breite, in diese Tiefe gehen können. Aber davon redet Apostel Paulus ja eigentlich nicht. An anderer Stelle dann schon im Epheserbrief, es geht ja dann weiter, dass er erklärt, wie das Leben der Christen im Einzelnen sich gestaltet. Aber hier ist wieder der Fokus darauf, dass der Blick, dass wir eben eingewurzelt und gegründet sind in dieser Liebe, die alle Erkenntnis überschreitet. Und doch, wenn wir es uns anschauen, wir können Zeugnisse dieser Liebe erkennen, die Tat geworden ist in Menschen. Wenn wir auf diese Märtyrer schauen, in alter Zeit oder auch in unserer Zeit, die für ihren Glauben Großes getan haben, erstmal aber dann eben auch gelitten haben, die verfolgt worden sind, die gequält worden sind, die getötet worden sind und die trotzdem ihrem Heiland nicht abgeschworen haben. Da sehen wir auch ein Stück von dieser Größe von Gottes Liebe, die Menschen so verändert hat. Oder wenn wir auf diese Werke der Diakonie schauen, wo Menschen ihr Vermögen gegeben haben, dass Waisenhäuser gebaut werden konnten. Heute ist das ja alles in staatliche Institutionen ausgegliedert, aber wo Leute eben auch ihr Leben drauf eingesetzt haben, ihre Kraft und gesagt haben, ich muss ja nicht Spaß haben, aber ich kümmere mich darum, denen zu dienen, die keine Chance haben, die ausgeschlossen sind, ausgegrenzt, die auf der Schattenseite des Lebens zu stehen scheinen, dass auch die von der Liebe Gottes erfahren können. Der Apostel Paulus betet noch ein Stück weiter. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist ja geradezu paradox. Der ewige Gott, die Fülle des Schöpfers, die Fülle der Erlösungskraft und Liebe von Jesus, die Fülle der Macht von Gottes Geist soll uns erfüllen, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wer geht denn das? Dass der unendliche Gott in uns begrenzte Menschen kommen kann, dass wir kleinen, ängstlichen, zornigen Menschen erfüllt werden von der ganzen Gottesfülle. Es ist wie mit einem Vakuum. Die Natur will kein Vakuum lassen, wo irgendwo ein Raum Luftwehr leer gepumpt wird, da will sofort wieder Luft reinströmen. Und so ist auch Gott, wenn Jesus durch Gottes Geist in unserem Herzen wohnt, dass da kein Vakuum mehr sein kann. Dass Gott uns ausfüllt mit seiner ganzen Gottesfülle. Ja, und da hat der Teufel keinen Platz mehr, auch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das alles ist ein Gebet. Der Apostel Paulus bittet drum, dafür bitte, für die Gemeinden. Und wir wissen es, das ist nicht vollkommen, wird in dieser Zeit, aber wir wissen es, dass es genügend wird in unserer Zeit. Jesus wohnt durch den Glauben in deinem Herzen. Er hat dir die sehenden Augen des Herzens gegeben. Du bist ein erlöstes Gotteskind. Aber das Gebet heißt nun, dass es weitergeht. Dass Gottes Geist weiter an deinem Herzen arbeitet. Dass Jesus immer mehr zu Hause wird in deinem Herzen. Ist in Gottes Augen, ist es schon vollkommen. Da ist Jesus mit seiner Liebe schon vollkommen da, denn er hat dich ja erlöst. Er hat dich sozusagen gleichgestellt mit Jesus. Vor Gottes Gericht stimmt alles, da passt's. Dass es im Alltag noch nicht passt, solange wir auf dieser Erde wohnen, das wissen wir. Da leiden wir auch manchmal drunter, dass wir eben doch noch sündige Menschen sind. Aber Jesus hat uns gleichgestellt mit sich durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Es gibt ja manchmal so bei Versicherungsverträgen, dass man noch eine Zusatzversicherung abschließen soll, wenn man mit dem Auto ins Ausland fährt. Und da steht dann drin, durch diese Zusatzversicherung wird man im Ausland gleichgestellt, wie als ob der Unfall zu Hause in Deutschland passiert wäre, mit allen Dienstleistungen und so weiter. Jesus hat uns gleichgestellt mit ihm, vor Gottes Augen, vor Gottes Gericht. Wir sind schon erlöste Gotteskinder und ja, wenn dieses Gebet um den Fortschritt im Glauben, wenn wir das lesen, sollen wir nicht erschrecken und sagen, oh, ich bin aber gar nicht weit gekommen. Vor Gottes Augen bist du schon vollkommen. Das hat Jesus gemacht. Aber nun geht es auch um das Leben im Alltag und da sind eben diese drei Gebete da. Da geht es nicht darum, bei diesem Trainingsprogramm, da geht es nicht darum, den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, ich habe es noch nicht geschafft. Oder vielleicht resigniert die Arme hängen zu lassen, sondern bei diesem Trainingsprogramm, da geht es darum, Kniebeuge. Darum beuge ich meine Knie. Das war beten drum, wie der Apostel Paulus es getan hat. Herr, lass uns stark werden durch deinen Geist. Lass uns begreifen die Länge und die Breite. Und lass uns erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Wenn jemand so richtig trainiert und übt, im Sport tut das, damit er auf dem Siegertreppchen steht einmal. Der Musiker, der seine Finger auf den Tasten übt, der macht es mit dem Ziel, irgendwann mal das große Konzert zu spielen, wo Tausende klatschen und ihn bejubeln. Und wir? Wozu das Trainingsprogramm? Das sind dann die letzten Worte von diesem Gotteswort, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten und verstehen. Nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geht es um unsere Ehre, dass wir uns auf die Schulter klopfen können, wie weit ich vorangekommen bin? Nein, ihm sei Ehre. Seine Kraft wirkt. Er hat uns berufen. Er hat uns zum Glauben geführt. Er hat uns erlöst. Ihm sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube, Bach soll es immer unter seine Noten geschrieben haben. Soli Deo Gloria. Man hat ihn gelobt, nicht zu Lebzeiten, aber später für seine Musik und seine großartigen Leistungen. Aber er selber wollte kein Lob. Er hat es getan zu Gottes Lob. Und so verändert uns Gottes Geist auch zu Gottes Lob. Ihm sei Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.